ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Von Kritikern lange erwartet, heute war es dann soweit. Bundesinnenministerin Faeser hat das Islamische Zentrum Hamburg und die zugehörigen Organisationen der islamisch-schiitischen Vereinigung verboten. Terrorismusunterstützung, Antisemitismus und Bedrohung von iranischen Oppositionellen, so lauten die Vorwürfe. In Berlin wurde unter anderem das Islamische Zentrum in Tempelhof durchsucht. RBB24-Inforadio-Reporter Markus Laton hat Exil-Iraner gefragt, wie sie das alles bewerten.
Die Prager Straße in Berlin-Wilmersdorf. Hier steht eine Gedenktafel für die Opfer des sogenannten Mykonos-Anschlags von 1992. Ein Terrorkommando des islamistischen Regimes im Iran ermordete in dem Restaurant mehrere iranische Oppositionelle. Hamid Nosari vom Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin hat diesen Ort bewusst für unser Treffen gewählt. Mit dem Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg und seiner bundesweiten Ableger schließt sich für ihn ein Kreis.
Die eigentliche historische Gründe für dieses Verbot muss man Anfang der 90er Jahre suchen. Die Vorbereitungen und Begegnungen, die ja im Rahmen dieser Terroranschläge in Hamburg oder in Berlin oder so ähnliche Einrichtungen stattgefunden haben. Deshalb war für mich so eine Art Genugtuung, hier zu kommen und sagen, okay, wir haben so ein kleines bisschen Erfolg wieder.
Die Attentäter von 1992 verkehrten für ihre Vorbereitungen in Berliner und Hamburger Moscheen, die damals schon mit dem Regime in Teheran in Verbindung standen. Dass das Islamische Zentrum Berlin in Tempelhof nun ebenfalls von den Behörden durchsucht und geschlossen wurde, überrascht Hamid Nosari nicht. Für ihn war das ein Außenposten der Mullah-Diktatur.
Es werden manchmal direkt, manchmal indirekt die extremistischen Gruppen wie Hezbollah, wie Hamas oder die anderen Gruppen unterstützt. Es werden Hass gegen insbesondere Staat Israel, gegen Juden, gegen diejenigen, die Religion und insbesondere Islam kritisieren, propagiert.
Auch der in Berlin lebende iranische Menschenrechtsaktivist Kazem Mousavi hat das Islamische Zentrum Berlin viele Jahre beobachtet. Beteuerungen, dass die Islamische Republik und ihre Revolutionsgarden nichts mit der Moschee zu tun hätten, seien nie glaubhaft gewesen. So etwa 2020, als dort eine Trauerfeier für den iranischen General Qasem Soleimani stattfand, der von einer US-Drohne im Irak getötet wurde.
Dort hatte der iranische Botschafter, aktuelle amtierende, Fürsprecher, eine Rede gehalten. Dies zeigt, dass dieses islamische Zentrum Imam Ali in Tempelhof auch direkt, indirekt, ich bin der Meinung, direkt mit Al-Quds-Brigade, der Revolutionsgarde, in Verbindung stehen.
Sowohl Kazem Mousavi als auch Hamid Nosari finden, das Verbot des IZH und seiner bundesweiten Ableger kann nur ein erster Schritt sein. Sie hoffen, dass Deutschland sich auf europäischer Ebene dafür stark macht, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einstufen zu lassen.
Soweit der Bericht von unserem Reporter Markus Laton. Wenn schon Drogen, dann zumindest wissen, was drin ist. Verunreinigte oder gestreckte Pillen und Co. sind ja besonders gefährlich. Seit einem Jahr gibt es deswegen das Berliner Drug-Checking-Projekt. Teststellen, bei denen jeder kostenlos Drogen analysieren kann. Jetzt gibt es eine erste Bilanz. Von Juli 2023 bis Juni 2024 wurden mehr als 1800 Proben untersucht. Die Ergebnisse fasst Landespolitik-Reporterin Sabine Müller zusammen.
Zu den drei Teststellen wurden vor allem Ecstasy, Amphetamine und Kokain gebracht. Das zeigt die Antwort der Gesundheitsverwaltung auf eine Anfrage der Grünen, die dem RBB exklusiv vorliegt. Besonders hoch war die Nachfrage im August 2023, als 284 Proben analysiert wurden. Ein paar Monate später, im Dezember, waren es dagegen nur 77. Drei Viertel der Kundinnen und Kunden der Teststellen waren unter 40 Jahre. Der älteste Kunde war 76. Das Publikum komme überwiegend aus der Partyszene, berichten die Teststellenbetreiber. Mehr als 80% der Nutzerinnen und Nutzer gaben an, dass sie vorher keinen Kontakt zur Suchthilfe hatten. Das decke sich mit dem Ziel des Projekts, neue Gruppen zu erreichen und die Suchthilfe zu entstigmatisieren, sagt der Grünen-Abgeordnete Vassili Franco, der die Anfrage an den Senat gestellt hatte.
Die Realität ist eben, dass auch illegale Substanzen konsumiert werden. Und wenn das schon passiert, dann soll es doch möglichst sicher sein, denn auch Konsumierende haben ein Recht auf Gesundheitsschutz.
Beitragen zum Gesundheitsschutz soll auch die Warnseite von drugchecking.berlin. Sie wurde im ersten Jahr mehr als 200.000 Mal aufgerufen, schreibt die Gesundheitsverwaltung. Veröffentlicht wurden dort 848 Warnungen, weil Drogen zu hoch dosiert, falsch deklariert oder verunreinigt waren. Was sich bereits zu Beginn des Drug-Checking-Projekts abzeichnete, setzte sich über das ganze Jahr fort. Die drei Teststellen waren überlastet. Fast jeder dritte Anfragende musste abgewiesen werden. Der Grünen-Abgeordnete Vassili Franco wünscht sich deshalb eine Ausweitung des Projekts. Aus der Gesundheitsverwaltung heißt es allerdings, dafür sei im aktuellen Haushalt kein Geld da. Franco befürchtet nun, dass die drei Teststellen ganz unter die Räder kommen könnten, weil im kommenden Jahr drastische Haushaltskürzungen anstehen.
Alle Projekte sind nicht über das Jahr 2024 hinaus gesichert. Das ist natürlich keine gute Arbeitsgrundlage für dieses Angebot.
Die Gesundheitsverwaltung klingt allerdings nicht so, als wolle sie das Projekt kippen. In der Antwort an Franco schreibt sie, für den nächsten Doppelhaushalt wolle sie für das Drug-Checking eine Aufstockung der Mittel beantragen.
Landespolitikreporterin Sabine Müller war das mit einer Bilanz des Drug-Checking-Projekts in Berlin. Sprengung erfolgreich und das sogar früher als gedacht. Schon um 12.19 Uhr konnte die 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide gesprengt werden. Dafür wurde ein Sperrkreis eingerichtet mit weitreichenden Einschränkungen für Bus, Bahn und Autoverkehr. Doch alles lief nach Plan und rb24-Inforadio-Reporter Martin Kraus war vor Ort.
Am Ende ging es schneller als gedacht. Um 12 Uhr umkreiste noch einmal ein Polizeihubschrauber das Gebiet, ob sich wirklich niemand mehr im Gefahrenbereich befand. Dann, wenige Minuten später, mehr als 1,5 Stunden früher als gedacht, konnte der Blindgänger gesprengt werden. Freude bei Truppführer Per Bersch vom Kampfmittelbeseitigungsdienst, der bereits eine ähnliche Weltkriegsbombe vor rund einem Monat in diesem Waldstück erfolgreich gesprengt hatte.
Die Bedingungen hier waren heute ein bisschen besser, es war nicht ganz so warm und wir haben uns direkt heute am Wegrand befunden, konnten dadurch ein bisschen größere Technik einsetzen und waren dadurch auch ein Stück weit schneller. Es hat alles tadellos funktioniert, man sieht, die Bombe ist kaputt, ich glaube, da gibt es keine zweite Meinung. Es hat alles ohne Probleme funktioniert, die Zusammenarbeit mit Ordnungsämtern und allen anderen Beteiligten der Firmen hat super funktioniert. Unsere Arbeiten, es gab keine Komplikationen, alles super.
Erleichterung auch bei Grünheides Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister. Die Einschränkungen für die Bevölkerung konnten zügig aufgehoben werden.
Wir sind jetzt mit der Freigabe des Sperrkreises wieder im ganz normalen Alltag. Der Sperrkreis ist aufgehoben, die Bahnstrecke ist frei, die Landesstraßen sind frei, Busverkehr fährt. Die Versammlungsräume sind wieder freigegeben. Das heißt, auch die Versammlungsteilnehmer können wieder in ihre Versammlungsräume zurückkehren.
Damit ist das Camp von Umweltaktivisten gemeint, die im dortigen Wald gegen Tesla demonstrieren und bereits gestern aus Sicherheitsgründen das Gelände verlassen mussten. Am frühen Nachmittag kehrten sie zurück und wollen ihren Protest nun fortsetzen, wie Mara vom Aktionsbündnis Tesla Stoppen sagt.
Wir werden natürlich den Protest im Wald fortsetzen. Wir sehen, dass die Gründe dafür immer noch bestehen bleiben. Es wird weiterhin an wahnsinnigen Bauvorhaben festgehalten, die niemandem nutzen, außer den Profiten von einigen wenigen Milliardären. Dafür wird weiterhin das Wasser in der Region gefährdet und wir bleiben weiterhin hier und stehen dagegen ein.
Aber auch Tesla dürfte sich freuen. Die Mitarbeiter konnten pünktlich zum Schichtwechsel wie gewohnt mit Bus und Bahn anreisen.
Na zum Glück. Die Weltkriegsbombe in Grünheide ist erfolgreich gesprengt, Martin Kraus informierte. Reparieren statt wegwerfen, das ist die Devise von Repami. Das Reparaturnetzwerk startet heute in Berlin. Wenn was kaputt ist, soll jeder schnell über das Netzwerk den passenden Betrieb oder ein ehrenamtliches Reparaturcafé finden können. Der vom Senat angekündigte Reparaturbonus muss allerdings verschoben werden, erklärte die zuständige Umweltsenatorin Bonde. Einzelheiten von Landespolitikreporter Sebastian Schöbel.
Wer Hilfe mit einem defekten Elektrogerät braucht, kann sich vertrauensvoll an Matthias Zwersch wenden. Der gelernte Elektrosignalmechaniker mit Rauschebart leitet die Helle Bürgerwerkstatt im Tierhof Hellersdorf.
Wir reparieren nicht nur, sondern dort können Leute kommen mit ihren Ideen, die können das dort bauen. Und wenn was kaputt ist, kommen die Leute und bauen das mit uns wieder ganz, solange wir das können und Ersatzteile bekommen, ne?
Früher sei viel mehr repariert worden, sagt Zwerschke etwas wehmütig. Heute werde vor allem weggeworfen und dann neu gekauft. Dabei könne man fast alles wieder flott kriegen, auch als blutiger Anfänger. Man müsse sich nur
Zeit nehmen und lernen.
In Zwerschkes Bürgerwerkstatt zum Beispiel. Oder in einer der anderen rund 50 ehrenamtlich geführten Reparaturcafés und Initiativen, die seit heute Teil des Netzwerks Repami sind. Repami, kurz für Reparier mich, ist ein Online-Portal für alle, die kaputte Alltagsgegenstände jedweder Art reparieren lassen, statt wegwerfen wollen. Neben den gemeinnützigen Reparaturcafés sind auch professionelle Handwerksbetriebe bei Repami gelistet, falls man selbst nicht mehr weiterkommt und dann die Profis ran müssen. Ausgangspunkt ist eine neue EU-Richtlinie, die Verbrauchern ein Recht auf Reparatur gibt. So soll unnötiger Müll und Ressourcenverschwendung vermieden werden. Der Senat unterstützt das Projekt bis Ende 2025 mit 1,2 Millionen Euro. Das Ziel, so Umweltsenatorin Ute Bonde, ist ein großes Umdenken.
Weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu der Gesellschaft, die eine Wertschätzung dafür hat, was repariert ist. Und dass ein repariertes Produkt tatsächlich keinen Makel hat, sondern ein Vorzug ist.
Als Anreiz will der Senat auch einen Reparaturbonus einführen. Im Gespräch war eine Rückerstattung der Reparaturkosten von bis zu 200 Euro. Einlösbar sowohl im Fachbetrieb auf die Gesamtrechnung als auch im Reparaturcafé, wo gegebenenfalls Ersatzteile gekauft werden müssen. Doch bestätigen wollte Bonde das nun auf Nachfrage nicht und kündigte zugleich an, dass der Reparaturbonus nicht Anfang September kommt, wie ursprünglich geplant, sondern Mitte September, voraussichtlich. Gelten soll der Bonus, wenn er denn kommt, nur für die Reparatur von Elektrogeräten, so Bonde, also zum Beispiel für Mikrowellen, Waschmaschinen, aber auch Laptops oder Handys. Insgesamt 2,5 Millionen Euro stehen dafür bereit.
Das Reparaturnetzwerk Repami ist also gestartet, Landespolitikreporter Sebastian Schöbel informierte. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau, mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.